Ja, liebe Gemeinde, ich bin Sportler, auch wenn ich nicht so aussehe. Und unter Sportlern duzt man sich normalerweise. Da ich aber heute Morgen keine Predigt halte, wo ich auf den Sport Bezug nehme, wo ich die Analogien des Sports nutze, um etwas über das Wort Gottes zu sagen, habe ich mir eigentlich vorgenommen, die Gemeinde und jeden Einzelnen mit Sie anzusprechen. Nicht, weil ich unhöflich sein will, sondern weil ich das üben muss. Ich duze nämlich alle Menschen, egal wer es ist. Mein Vater sagte mal früher, ich hätte als kleines Kind irgendwann mal gesagt zum Pfarrer bei uns im Ort, ich duze alle Leute, nur dich nicht, Herr Pastor. So ist das mit der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache hat manchmal ihre Tücken. Und das nicht nur für Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, sondern auch für uns Deutsche kann das manchmal schwer sein, alle Worte so richtig zu verstehen. Wir haben vorhin die Seligpreisungen und die anschließenden Verse über Salz und Licht aus der Bergpredigt gehört, nach der Luther-Übersetzung. Dr. Martin Luther hat sich alle Mühe gegeben, eine deutsche Sprache überhaupt erstmal herzustellen. Vorher gab es das gar nicht. Es gab keine einheitliche Sprache in Deutschland. Und eines dieser Relikte aus dieser Sprache, aus dieser Sprachfindung, ist dieses Wort selig. Was bedeutet das eigentlich? Was sagt eigentlich das Wort selig? Ich habe mich gefragt, was dieses Wort selig in unserer Sprache heute eigentlich macht und bedeutet. Und ich frage mich, was denken Sie spontan? Was kommt Ihnen spontan in den Kopf, wenn Sie an das Wort selig denken? Vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Mir sind nämlich fast nur negative Begriffe in den Kopf gekommen. Es gibt das Wort armselig, mühselig, rührselig, trübselig und das Wort feindselig. Und wenn man da mal genau hinschaut und sich fragt, was ist denn Positives an Worten oder an Wortverbindungen gibt, wo das Wort selig drin vorkommt, dann gibt es eigentlich nur zwei. Nämlich das Wort glückselig, was eine Steigerung von selig ist, und das Wort seligmachend. Und ansonsten gibt es in der deutschen Sprache keine positiven Bezüge. Das konnte ich kaum glauben und deswegen habe ich mal geguckt, was der Duden dazu sagt. Und der Duden sagt, von allen irdischen Übeln erlöst und des ewigen Lebens und der himmlischen Wonnen teilhaftig. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hätte auch Dr. Martin Luther schreiben können. Irgendjemand müsste den Leuten beim Duden mal sagen, dass sie auch neues Deutsch sprechen können. Was meint aber die Bibel mit selig? Das war einer zu viel. Genau. Selig im Sinn der Bibel bedeutet nicht, dass der Mensch von allen irdischen Übeln befreit ist. Es bedeutet nicht, dass der selige Mensch das Leid und die Verachtung anderer Menschen nicht mehr zu spüren bekommt. Im Gegenteil, die Seligpreisungen weisen uns darauf hin, dass genau das passieren kann und wird. Aber der Mensch, der sich und die vor ihm stehenden Widrigkeiten überwindet oder auch nur umarmend empfängt, wie die Engländer und Amerikaner sagen würden, the cross embracing, ja, das Kreuz umarmen, der wird von der Bibel selig genannt. Selig könnte man also auch übersetzen, und das tut man teilweise ja auch in moderneren Übersetzungen, mit dem Wort glücklich oder gesegnet. Und dann schaut man sich die Seligpreisungen an und fragt sich, was für ein Widerspruch in sich. Aber bei Gott ist es kein Widerspruch. Schauen wir uns an, warum. Die Seligpreisungen richten sich zunächst mal und zuallererst an Menschen, die mit Jesus durch Galiläa gezogen sind, relativ zu Anfang seiner Wirkungszeit. Relativ zu Anfang der 3 Jahre, in denen Jesus durch das Land Israel gezogen ist, hatte er sich einen Teil seiner Jünger schon berufen, aber ein Tross von ungefähr 100 Leuten folgte ihm. Und mit diesen Leuten spricht er. Zu diesen Leuten redet er in seiner großen programmatischen Rede, wo er praktisch das Programm seines Lebens und seines Wirkens versucht aufzuzeigen. Diese Leute laufen ihm eigentlich nur hinterher. Und genau genommen sind viele von diesen Leuten eigentlich nur Trittbrettfahrer. Sie gehen hinter ihm her, sie hören ihm zu, sie wollen dabei sein, sie wollen dieses Happening erleben, wie dieser große Meister, dieser große Prophet, dieser Mann, der Wunder vollbringen kann, unterwegs ist und Menschen begegnet. Und sie wollen ein Stück daran teilhaben. Vielleicht sonnen sie sich sogar in seinem Licht. Aber sie selbst haben wenig oder gar keinen Anteil daran. Und genau diese Menschen, die eigentlich selber nichts bewegen in dem Moment, außer sich selbst, genau diesen Menschen sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und das ist nicht zuerst Aufforderung, sondern es ist in erster Linie ein Zuspruch und ein Segen zugleich. Jesus sagt ihnen, du machst den Unterschied aus in dieser Welt. Du bist derjenige, der Licht ist. Du bist derjenige, der Salz ist. In deinem Ort, in deiner Nachbarschaft, in deinem Land. Und weil das nicht nur den Menschen vor 2000 Jahren galt, sondern auch uns hier und heute, deshalb kümmern sie sich als Gemeinde auch um Migranten und Flüchtlinge. Deswegen schauen sie einfach ein Stück weit über den Tellerrand und versuchen Licht und Salz zu sein. Deshalb machen sich Kirchen in ganz Deutschland gemeinsam mit vielen anderen Akteuren und Aktiven in unseren Vereinen und Wohlfahrtsverbänden für die Integration von Flüchtlingen stark. Wir haben es eben in der Präsentation gesehen. Es sind über 1 Million Menschen gekommen, die wollen integriert werden und die müssen integriert werden. Wir in Altenkirchen haben vor 2 Jahren angefangen, also lange bevor dieser große Strom kam, weil uns Menschen begegnet sind und weil Jesus uns auf Menschen hingewiesen hat. Wir tun das, weil Jesus uns dazu aufruft und uns das zutraut, Salz und Licht zu sein. Und nicht, weil er sagt, ihr müsst, sondern weil er sagt, ihr dürft. Einer meiner syrischen Freunde sagte neulich mal zu mir, ich weiß gar nicht, ich verstehe das nicht. Die Araber, Saudi-Arabien, hätten alles Potenzial der Welt, um alle Flüchtlinge aus Saudi-Arabien, aus dem Irak, aus Afghanistan aufzunehmen und voll zu versorgen. Da ist genügend Geld da, da ist genügend Land da. Es ist alles da, was wir bräuchten. Aber unsere eigenen muslimischen Brüder machen die Grenzen vor uns zu und halten uns mit Gewehren davon ab, über ihre Landesgrenzen zu gehen. Und ihr Christen, von denen wir immer gehört haben, dass ihr so böse seid, ihr tut alles für uns. Warum? Was bewegt euch dazu? Das ist eine gute Frage. Natürlich habe ich eine schnelle Antwort gefunden und ihm erzählt, dass wer selbst geliebt ist, auch Liebe weitergeben kann. Aber trotzdem hat das bei mir 3 Fragen aufgeworfen und die würde ich gerne heute Morgen einfach mal mit uns besprechen. Wer gibt uns den Auftrag dazu und was treibt uns an? Was genau ist eigentlich unser Auftrag? Und als 3. Frage, woher nehmen wir eigentlich die Kraft dafür, uns bei allen Widrigkeiten, die uns entgegenstehen, immer wieder aufzurappeln, mitten in der Nacht aufzustehen, und zu dienen. Mein erster Punkt ist, weil Gott Flüchtlinge liebt, sendet er uns. Schon im dritten Buch Mose sagt Gott zu den Israeliten, einmal Klick, danke, wenn sich ein Ausländer bei euch niederlässt, dann beutet ihn nicht aus. Den Ausländer, der bei euch wohnt, den sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst, denn ihr selbst wart einmal Fremde in Ägyptenland. Ich persönlich war noch nie in Ägypten und schon gar nicht als Flüchtling. Und dann kann man sich natürlich schnell die Frage stellen, wie viele meiner Freunde, wie viele meiner Bekannten das tun, was habe ich denn jetzt damit zu tun? Meine Urgroßmutter war Flüchtling. Meine Schwiegermutter hat in ihrer Kindheit die Flucht nur knapp überlebt. In meiner Nachbarschaft leben Menschen, die vertrieben worden sind aus ihrer Heimat. Ich habe sehr viel damit zu tun, weil ich ständig Berührungspunkte damit habe. Weil es meine Lebensrealität ist. Offen gestanden, ich bin eigentlich immer noch recht begeistert davon, wie wir in Deutschland Willkommenskultur leben. Auch wenn die Stimmung hier und da vielleicht zu kippen droht oder auch schon gekippt ist. Trotzdem ist es so, dass die überwiegende Mehrzahl der Deutschen immer noch extrem hilfsbereit ist und großzügig ist. Wir sind gastfrei. Wir tun immer noch etwas für die Menschen, die zu uns kommen. Im nächsten Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation. Die Kirche hat sich vor 500 Jahren völlig neu aufgestellt, hat völlig neue Wege beschreiten müssen. Und für Luther und seine Gefolgsleute, so will ich es mal nennen, war vieles sehr schwer. Die Reformation hat auch im politischen Verständnis und Selbstverständnis Deutschlands eine Art Neustart gegeben, bei dem die christlichen Kernwerte nochmal ganz neu auf den Prüfstand gestellt wurden und ganz neu überdacht worden ist. Was hat denn Kirche, was hat denn unser Glaube mit der Politik, mit meiner Lebensrealität zu tun und wie können wir das mitgestalten? Viel Kampf, viel Leid, viel Mühe hat es Luther und seine Leute gekostet. Und ich glaube, Martin Luther könnte davon berichten, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwegen schmähen, verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Nicht umsonst musste er fliehen, nicht umsonst musste man ihn vor seinen Verfolgern verstecken. Auch wenn die Zahl der Menschen, die heute zu einer Kirche gehören wollen, immer geringer wird, es ist noch immer spürbar, dass unsere Gesellschaft auf christlichen Werten fußt. Dass sie auf christlichen Werten aufgebaut ist. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Gott lehrt uns, einander zu dienen. An Heiligabend hatten meine Familie und ich 5 Flüchtlinge zu Besuch. Alles Muslime. Und uns war es einfach wichtig, dass die Jungs nicht an Heiligabend oder an Weihnachten alleine irgendwo sitzen, sondern dass wir gesagt haben, lass sie uns einladen, lass uns einfach gemeinsam feiern. Wir feiern schließlich Geburtstag. Und das musste man ihnen erklären, was das bedeutet, dass Jesus Christus geboren ist. Nämlich, dass Gott in der Person Jesu Christi Mensch geworden ist. Dass er im wahrsten Sinne des Wortes ein heruntergekommener Gott ist. Ein Gott, der sich mit uns auf Augenhöhe aufgestellt hat, auf eine Stufe gestellt hat. Für einen Muslim ist das ein völlig undenkbarer Gedanke. Und doch ist Jesus in der erbärmlichen Umgebung eines Viehstalls als uneheliches Kind geboren, in Schande. Er musste mit seiner Familie aus der Heimat fliehen, nach Ägypten. Und dort mussten sie um Asyl bitten. Das ist die Geschichte Jesu. Das ist die Kindheit Jesu. Die Kindheit Jesu ist die Kindheit und die Geschichte eines Flüchtlings. Er, der Sohn Gottes, hat seine persönliche Komfortzone, den Himmel, den Thron Gottes verlassen, um sich für uns, seine Geschöpfe, die er sich zum Ebenbild geschaffen hat, hinzugeben. Und ich glaube, das Wesentliche daran ist, dass wir dadurch erlöst wurden. Ich glaube aber auch, dass er uns ein Beispiel damit gegeben hat, wie wir uns verhalten sollen. Nämlich voller Hingebung für unsere Mitmenschen zu leben. In Philipper 2, Vers 4 und 5 steht, seid gesinnt, so wie Christus gesinnt war. Wir sind geschaffen zur Beziehung. Gleich zu Beginn der Bibel sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir brauchen einander. Die Flüchtlinge brauchen uns, aber wir brauchen auch die Flüchtlinge. Manchmal kommt es mir so vor, als wollte Gott sagen, es ist nicht gut, dass die Deutschen allein sind auf der Welt. Ich will ihr Leben durch andere Kulturen, durch andere Menschen bereichern. Und trotzdem kann das nicht jeder in unserem Land so verstehen und so leben. Viele Menschen um uns herum machen sich in erster Linie Sorgen um die Zukunft und haben Angst. Machen wir uns nichts vor, das betrifft nicht nur die Menschen außerhalb unseres Erlebnisradios. Das sind auch viele Menschen in unseren Kirchen und Gemeinden, vielleicht sogar auch in dieser Gemeinde. Menschen, die Angst haben vor dem, was kommt, vor dem Unbekannten. Die Ereignisse in der Silvesternacht in Frankreich, die vielen Nachrichten über Übergriffe von Muslimen gegen Christen in den Übersiedlerheimen oder beziehungsweise Flüchtlingsunterkünften helfen nicht, dieses Bild zu verbessern und schaffen keine Sicherheit. Und deswegen gibt es viele Menschen, die sich fragen, wo wird das alles enden? Wo soll das hinführen? Es verunsichert die Menschen in unserem Land. Und letztendlich hat sich diese Unsicherheit in den Wahlergebnissen vor 5 Wochen in den Landtagswahlen in Deutschland niedergeschlagen. Jetzt stellt sich aber für mich die Frage, wie gehen wir denn als Christen damit um? Wie begegnen wir diesen Menschen jetzt? In unseren Gesprächen und in den sozialen Medien. Machen wir denn jetzt mit bei der Hetzjagd? Wenn man auf Facebook guckt, dann gibt es natürlich immer noch viele ausländerfeindliche Parolen. Aber es gibt wesentlich mehr boshafte und wirklich üble Aussagen gegen Menschen, die AfD gewählt haben oder auf eine andere Art und Weise nicht bürgerlich gewählt haben. Machen wir da mit? Stehen wir selbst im Dunkeln oder geht von uns ein Licht aus? Ein Licht, mit dem wir einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Welche Rolle nehmen Sie ein? Welche Rolle nehme ich ein? Wer meint, das Wahldebakel im März sei vorbei und kein Thema mehr, schauen Sie mal vorbei auf Facebook, Twitter und Co. Ich meine, dass auch die Menschen, die sich politisch anders justieren und anders aufgestellt haben und anders äußern, als wir das vielleicht erwarten mögen, verdienen unsere Aufmerksamkeit. Auch diesen Menschen muss unsere Hingabe gelten. Nicht indem wir alles hinnehmen, was sie sagen. Nicht indem wir immer nur nicken. Aber indem wir ihnen zuhören und ihre Ängste und Sorgen wahrnehmen. Diese Menschen leiden nämlich eine tiefe innere Not. Wissen Sie, ich glaube, es ist schwierig, in der heutigen Debatte eine wirklich gesunde Position zu finden. Aber ich denke eben auch, wir können uns ja nicht hinstellen und auf der einen Seite dafür plädieren, dass wir Ausländer, Migranten, Menschen, die von außen kommen, integrieren in unsere Gesellschaft und dabei die eigenen Leute, die in unserer Nachbarschaft leben und wohnen, ausgrenzen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, frei nach dem Motto, Ausländer rein, Rheinländer raus. Okay, alle noch wach. Bei der sogenannten Sonntagsfrage im April, die Sonntagsfrage ist diese berühmte Frage, wen würden Sie wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre, antworteten 14% der Bevölkerung darauf, dass sie die AfD wählen würde. Das ist im April 1% mehr als im März, wo die Wahlen stattgefunden haben, und 3% mehr als im Februar. Der Trend ist eindeutig. Liebe Gemeinde, wir sind das Licht in unserem Land. Sie sind das Licht in Krip. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Bevölkerung in unserem Land spaltet. Wir werden aber die soziale und politische Einheit in unserem Land nur dann erhalten können, wenn wir zuerst unsere Komfortzone verlassen und Schritte aufeinander zugehen, in der Art und Weise, wie Jesus es vorgemacht hat. Zum Beispiel die Menschen aus der Nachbarschaft, die kritisch reden, die sich kritisch äußern, einfach mal einladen. Nicht in die Kirche, zu ihnen nach Hause. Auf einen Kaffee, ohne große politische Diskussion. Einfach mal zuhören, einfach mal ernst nehmen, wahrnehmen. Als Christen leben wir nämlich von der Gewissheit, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und wer könnte Hoffnung besser verbreiten als wir? Wenn der große und majestätische Gott sich mit uns auf eine Stufe gestellt hat, dann kann ich meinem Mitmenschen, egal wie mies er drauf ist, nicht die kalte Schulter zeigen. Wenn Gott sich mit mir auf eine Stufe stellt, kann ich auf meinen Mitmenschen doch nicht von oben herabschauen. Sondern ich muss mich doch selbst auch hinbegeben auf die Stufe, auf der er steht. Das gilt für den Flüchtling. Und das gilt für den Menschen, der anders denkt als ich. Auch wenn mich das Überwindung und Kraft kostet. Ja, das ist mühselig. Es kostet Mühe, aber es macht selig. Selig sind die Friedfertigen. Man könnte auch sagen, die Friedensstifter. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mein dritter Punkt. Woher nehme ich dafür die Kraft? Wir haben diese Kraft, weil Gott aus der Niederlage einen Triumph gemacht hat. Vor 4 Wochen haben wir Ostern gefeiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Ostern feiern wir nicht in erster Linie den Tod Jesu, sondern seine Auferstehung von den Toten. Ja, es ist wahr, Gott wollte lieber sterben in der Person Jesu Christi, als ohne sie, ohne mich, ohne Ali, ohne Khalil, ohne Annette, ohne Sabine, ohne Gunnar. Ich könnte jetzt 1000 Namen einsetzen, leben zu müssen. Aber Jesus blieb nicht tot. Er wollte nicht mit uns sterben, sondern für uns sterben. Weil er mit uns leben will. Jesus sagt, ich lebe, und ihr sollt auch leben. Seit Ostern hat der Tod keine Kraft mehr. Er kann uns nicht mehr abschneiden von der Liebe und von der Gegenwart Gottes. Und deshalb hat sogar der Duden recht, wenn er sagt, dass wir von allen irdischen Übeln erlöst sind. Denn genau das ist es. Wir sind erlöst. Teuer erkauft, freigekauft durch das Opfer unseres Herrn Jesus. Und weil das so ist, deswegen haben wir den Rücken frei, um die anderen zu kümmern. Jetzt könnten Sie ja sagen, nun ja, die Bibel fordert uns ja dazu auf, uns zuallererst um die Glaubensgeschwister zu kümmern. Das stimmt. Das hat Paulus im Galaterbrief so gesagt. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Aber wissen Sie, wahr ist auch, dass Jesus gesagt hat in Matthäus 5, Verse 47 bis 48, und wenn ihr zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr denn damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Es reicht nicht aus, beim Bruder stehen zu bleiben. Vers 48 sagt er, ihr aber, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Auch das, liebe Gemeinde, ist kein Aufruf. Auch das ist keine Aufforderung an uns. Streng dich mal an, gib dir mal ein bisschen Mühe. Sondern es ist Segensspruch, es ist Zuspruch. Immer wenn Jesus sagt, ihr sollt, immer wenn die Bibel sagt, ihr sollt, dann könnte da genauso gut stehen, ihr werdet. Ist uns das bewusst, dass Gott uns so hoch ansieht, dass er Ihnen und mir so viel zutraut? Nun mag es auch Leute geben, die meinen, irgendwie sind wir ja vor Gott alle gleich. Wir glauben ja irgendwie vielleicht doch alle an den gleichen Gott. Und eigentlich sind es ja nur unterschiedliche Wege und es macht keinen großen Unterschied. Weil Gott sich am Ende sowieso über alle erbarmen wird. Die drei abrahamistischen Religionen haben sicher die gleichen Wurzeln, das stimmt. Wussten Sie übrigens, dass für einen Muslim es 4 heilige Bücher gibt? Der Koran ist nur das letzte, was gegeben ist. Aber die Tora, die 5 Bücher Mose, die Psalter, und auch selbst die 3 synoptischen Evangelien sind heilige Bücher für einen Muslim. Das Problem ist nur, sie haben sie nie gelesen. Das ist übrigens der Grund, warum wir in Altenkirchen bei unseren 120 Flüchtlingen, die wir betreuen, weit über 80 Bibeln verteilt haben. Verteilt heißt bei uns nicht, ich gehe hin und gebe sie jemandem in die Hand. Verteilt heißt bei uns, wir legen sie hin und stellen ein Schild daneben, wer mag, bitte mitnehmen. Seit 2 Jahren sind wir dabei. Mit 40 Leuten lesen wir mittlerweile intensiv in der Bibel. Jeden Mittwochabend treffe ich mich bei mir zu Hause mit 14 afghanischen, muslimischen jungen Männern. Und die fragen mir Löcher in den Bauch. Ist ja auch genügend Substanz da. Wir tun das nicht, weil wir die jungen Männer unbedingt bekehren wollen, weil wir eine Strichliste führen wollen, eine innerliche, wo wir Erfolge eingefahren haben, sondern wir tun das, mit diesen jungen Menschen in der Bibel zu lesen, weil sie uns danach fragen, weil sie Hunger haben nach dem Wort Gottes. Das ist für mich faszinierend, das zu beobachten und zu sehen. Ich habe so viele Christen getroffen in den letzten Jahren, die sagen, Vorsicht mit Evangelisieren, Vorsicht mit Bibeln verteilen, Vorsicht, natürlich Vorsicht. Ja, wir haben auch angefangen, indem wir gesagt haben, Wir reden erstmal nicht viel über die Bibel und über Gott, sondern wir beten, bevor wir Sport machen. Und wir zeigen den Jungs, was es bedeutet, dass Gott uns liebt und was es bedeuten kann, wenn Gott sie liebt. Und dann kommen die Jungs von ganz allein und fragen. Und genau das ist passiert. Der gegenseitige Austausch zwischen den Religionen und Verständnis füreinander zu entwickeln, das ist sicher eine gute Sache. Denn es spricht überhaupt nichts dagegen, zu begreifen, was der andere glaubt. Aber deshalb glauben wir noch längst nicht alle das Gleiche. Denn der zentrale Punkt im Christentum ist es, dass Gott uns erlöst hat und dass wir uns als Menschen bei ihm nichts verdienen können. Gar nichts. Sämtliche religiöse Pflicht hilft uns nicht weiter auf dem Weg in den Himmel. Und das entscheidet unseren Glauben ganz grundlegend von den anderen Glauben, sowohl vom Judentum als auch vom Islam. Müssen wir uns deswegen entschuldigen oder schämen? Gewiss nicht. Liebe Zuhörer, ist Ihnen das persönlich ganz klar? Ist Ihnen das ganz bewusst, dass Sie erlöst sind, teuer erkauft sind und deswegen ein Teil vom Salz in der Suppe sind und vom Licht in der Welt? Ich habe mal Koch gelernt und ich kann Ihnen sagen, ich weiß, was es bedeutet, Salz in der Suppe zu haben oder nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Ist Ihnen bewusst, dass Gott Ihnen zugesprochen hat, dass Sie Licht in die Lebensrealität Ihrer Mitmenschen hineinscheinen werden, wenn Sie bitte nur den Topf von der Lampe nehmen, den Scheffel über dem Licht einfach mal zur Seite ziehen? Vielleicht auch in der Lebensrealität der Flüchtlinge. Aber vielleicht auch in der Lebensrealität des AfD-Wählers von nebenan. Sie allein können das Leben dieser Menschen schmackhafter machen. Gott meint Sie, nicht die anderen, links und rechts von Ihnen in der Bank. Nicht den Pastor, nicht die Diakone. Okay, all die natürlich auch und mich auch, aber in erster Linie meint er Sie. Diese Gemeinde als Gemeinde hat in erster Linie doch den Auftrag, ihr Licht und ihre Wirtskraft dort einzusetzen und zu unterstützen, wo Gott Sie gerne haben möchte. Denn Gott hat sie begabt, nicht beliehen. Er hat sie begabt, beschenkt. Er hat ihnen Attribute geschenkt, sogenannte Gnadengaben, mit denen sie anderen Menschen dienen können. Und jetzt mögen Sie vielleicht denken, naja, das mit meinen Gaben, das ist vielleicht ein bisschen weniger. Ich kenne das. Ich habe das viele Jahre in meinem Leben zelebriert, dass ich gesagt habe, ich kann eigentlich nicht wirklich viel. Gott kann mich eigentlich nicht wirklich gut gebrauchen. Ich bin nicht sein bestes Stück. Bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat, dann bist du in guter Gesellschaft. Sind Sie sich bewusst darüber, dass genau diese Worte, ich habe nicht viel, die Worte eines Petrus sind, als er zum Tempel geht, einem Gelähmten begegnet, der dort sitzt, und dieser Gelähmte bettelt ihn an um ein Almosen. Und Petrus schaut ihn an und sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Ich habe nicht viel, ich habe nichts, was ich dir geben kann. Aber das, was ich habe, das will ich dir gerne geben. Steh auf und geh nach Hause. Und der Gelähmte steht auf und geht nach Hause. Normalerweise sprechen wir in unseren Gemeinden immer nur darüber, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Und das stimmt auch. Aber es ist genauso wahr, dass Gott Ihnen aus seinem Reichtum reiche Geschenke mitgegeben hat. Gnadengaben, über die Sie verfügen können und sollen. An den Orten, wo Sie sind, zu den Zeiten, wo Sie sind. Seinen Jüngern und damit auch jedem von uns sagt Jesus in Johannes 20, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. nicht werden, sondern dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Wie herzlos gehen wir manchmal mit Menschen um, wie verurteilend gehen wir manchmal mit Menschen um, wenn sie etwas sagen oder tun, was uns nicht passt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das ist ihre, deine und meine Vollmacht, mit der Gott uns ausgestattet hat. Das gilt nicht nur für Petrus oder die Apostel oder die Menschen vor 2000 Jahren. Das gilt uns, hier und heute. Jesus möchte, dass sie Botschafter, Repräsentanten seines Königreichs sind. Jesus war sozusagen der Prototyp dieses Repräsentanten. Auf die Frage des Propheten Johannes, ob er denn wirklich der Messias ist, antwortet Jesus mit einem einfachen, aber kernigen Satz. Lahme gehen, Blinde sehen und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und nun urteile doch mal selbst, Johannes, wer ich bin. Das müssen wir verstehen. Zu unserer Mission als Christen gehört beides. Auf der einen Seite die Verkündigung, das deutliche Reden von Jesus, das deutliche Reden vom Reich Gottes, aber auf der anderen Seite auch die helfende Hand und die Diakonie. Denn das ist die Art und Weise, die Gott sich ausgesucht hat, wie wir ein Zeugnis von der lebendigen Hoffnung geben sollen, die die Welt seit dem Ostermorgen bewegt. Selig, gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Bevor ich zum Schluss komme, und ich verspreche, das tue ich gleich, möchte ich Ihnen noch einen kleinen Ausblick geben. Einen Ausblick auf das, was jeder erleben kann, der sich aufmacht, um Licht zu sein, persönlich. Ich lese aus Jesaja 60, die Verse 1 bis 6, nach der Neuen Leben-Übersetzung. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit schon über dir erkennen. Die Völker strömen zu deinem Licht, mächtige Könige kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Sieh dich um, alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen aus fernen Ländern, deine Töchter werden auf Armen getragen. Du wirst es sehen und deine Augen werden leuchten, dein Herz wird für Freude hüpfen und weit werden, denn die Reichtümer der Meeresländer zerfallen und die Schätze der Völker in dein Land strömen. Diese prophetischen Verse Jesajas reden eigentlich vom himmlischen Jerusalem. Aber der Himmel, das Reich Gottes und damit auch das himmlische Jerusalem beginnen immer dort, wo Menschen sich zu Friedensstiftern machen lassen. Können Sie sich vorstellen, wie seligmachend es ein Friedensstifter, ein für Jesus Leidender, ein Barmherziger, ein Sanftmütiger oder ein nach Gerechtigkeit Dürstender zu sein ist? Ich wünsche Ihnen aufrichtig, dass Sie diese seligmachenden Erfahrungen selbst erleben, heute, in der nächsten Woche, im nächsten Monat und darüber hinaus. Und dass Sie das für sich selbst entdecken können, dass die Bergpredigt keine Aufforderung ist, sondern eine Zusage und ein Segen an ihr Leben, dass Gott sie mehr als reich beschenkt hat und dass sie mehr zu geben haben, als sie sich selber vorstellen können, weil von ihnen Ströme lebendigen Wassers ausgehen können. Sie sind Licht, sie sind Salz. Gott segne sie. Gott mache sie glücklich. Gott mache sie selig. Amen.